Direktor Michel Fleck ist Magister, Doktor und Universitätsdozent, fühlt sich aber keineswegs überqualifiziert für die Arbeit an der AHS. Ganz im Gegenteil, er meint, bei der pädagogischen Arbeit mit jungen Leuten kann man gar nicht überqualifiziert sein. Entsprechend genau achtet er auch bei der Auswahl seiner Lehrerinnen und Lehrer auf eine gewisse Exzellenz. Durchschnitt genügt ihm nicht. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Direktor Fleck, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
Ja, bin gerne hier.
Das Erste, was einem gleich einfällt bei Ihnen, ist, dass Sie etwas überqualifiziert wirken als AHS-Lehrer und späterer Direktor, weil Sie ja nicht nur Doktor, sondern auch Universitätsdozent sind. Was ist Ihnen da in den Sinn gekommen, dass Sie sagen, Sie bleiben doch in der Schule und nicht an der Universität?
Ich habe lange Zeit beides gemacht und wie ich dann eben mir überlegt habe, Direktor zu werden, war mir klar, ich kann nicht beides machen, aber die Entscheidung war ganz klar für die Schule, weil das einfach das Ding ist, was ich lieber mache, wo ich mich zugehörig fühle. Und ich glaube prinzipiell nicht an so Dinge wie überqualifiziert. Das glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man für einen Job, der mit jungen Menschen zu tun hat in der Schule, dass man hier überqualifiziert sein kann.
Sie haben sich mit Mineralogie, glaube ich, beschäftigt und sind da sozusagen richtiger Wissenschaftler, aber das können Sie in der Schule nicht so anwenden.
Nein. Aber ich mache das, was ich lieber mache und was ich auch für wichtiger halte.
Als Sie sich beworben haben an der Anton-Krieger-Gasse, haben Sie gesagt, also wenn das mit dieser Bewerbung nicht klappen sollte, dann werden Sie nirgends anders Direktor werden. Was war denn das, was für Sie die Anton-Krieger-Gasse so bedeutend gemacht hat?
Eben die Art der Schule, was für eine Schule die Anton-Krieger-Gasse ist, dass sie sich als Gesamtschule versteht, als gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen. Und das ist für mich das Modell, wie Schule sein sollte, weil ich die Trennung nach der Volksschule für schlecht halte. Ganz viel Hintergrund, der da passiert, der Druck, der auf den Kindern lastet, auf den Eltern, auf den Lehrern lastet und eine Selektion macht, die in meinen Augen zu früh ist. Und die Anton-Krieger-Gasse war immer und ist immer diese Schule, die diesen Druck ausschaltet, indem sie eben nicht als AHS, als reine AHS fungiert, sondern als Gesamtschule, und deswegen wollte ich dorthin.
Sie sind ja genau vor 10 Jahren an die Schule gekommen. Damals war gerade die 40-Jahr-Feier, jetzt haben wir die 50-Jahr-Feier, und da haben Sie auch schon gesprochen und da haben Sie gesagt, naja, viel kann ich noch nicht sagen, weil ich erst ein paar Tage da bin zur Schule jetzt. Und jetzt sind Sie 10 Jahre da. Was würden Sie denn sagen, dass so die wesentlichen Stationen für Sie waren, die Sie in den 10 Jahren hier erledigt haben?
Schwierig zu sagen, da müsste man wirklich so genau Revue passieren lassen, und ich glaube schon, dass ich einiges bewegt habe, das sagt wahrscheinlich jeder Direktor nach 10 Jahren, egal an welcher Schule, aber die größte Hürde war jetzt nicht Corona, falls das jemand erwartet, war schon eine Hürde, aber ja, das haben wir ganz gut hinbekommen. Die größte Hürde war eigentlich die Tatsache, dass in den 10 Jahren fast 3/4 des Lehrerkollegiums ausgetauscht wurden. Also es klingt jetzt so, als hätte ich da meinen Teil dazu beigetragen, die sind einfach in Pension gegangen, weil das waren die Kolleginnen und Kollegen, die von Anfang an mit der Schule gewachsen sind, die sind jetzt alle in das Alter gekommen, wo sie in Pension gehen, und wir haben jetzt einen riesigen Schwall an neuen Lehrerinnen und Lehrern gehabt, und die auszuwählen und einzustellen, nämlich so, dass dieser Geist der Anton-Krieger-Gasse behalten bleibt, das war, glaube ich, die größte Leistung.
Das ist Ihnen auch gelungen. Sie sind da auch teilweise gegen die Wünsche der Personalvertretung auch vorgegangen, weil Sie dann sich die Leute ausgesucht haben und teilweise manche nicht weiter beschäftigt haben, die schon da waren und neu hinzugeholt haben. Und das sollte ja eigentlich das Recht des Direktors auch sein, dass er das darf, aber ist in der Praxis oft wird's nicht so gehandhabt.
Ich finde, es sollte sogar die Pflicht sein, denn ich meine, natürlich kann ich einfach alle nehmen, die kommen, und das sind dann halt mittelmäßige Lehrerinnen oder auch gute und schlechte und so, aber dann entwickelt sich keine Schule. Dann hat man halt einfach ein Sammelsurium an Lehrpersonen, die halt irgendwie von der Uni kommen. Und ich denke, wenn man eine besondere Schule mit einer besonderen Haltung haben will, muss auch die Haltung der Lehrerinnen passen. Und da will ich eben auswählen. Ich tue das ja nicht zu meinem Zweck. Das ist ja nicht, dass das meine Vettern sind, die ich da irgendwie an Bord hole, sondern das sind ja Leute, die ich für passend halte. Ich tue auch mir keinen Gefallen, sondern ich versuche so auszuwählen, dass das, was die Anton-Krieger was sie ausmacht, bestehen kann. Und ja, gegen den Willen der Personalvertretung, ich denke mir nochmal, das ist meine Pflicht, hier passend auszuwählen.
Das ist manchmal wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, weil man wählt dann jemanden aus, hat das Gefühl, das war die richtige Wahl und dann sieht man, aber es passt doch nicht so gut. Dann hat man als Direktor, glaube ich, nicht mehr allzu viele Möglichkeiten, wenn der sich nichts zu Schulden kommen lässt, solche Lehrer wieder loszuwerden.
Naja, also ich meine, zum Glück ist es ja so, dass die meisten ja wirklich gut sind. Es ist ja so, dass wir kaum jemanden gehabt haben und gesagt haben, um Gottes Willen, das war wirklich jetzt daneben gegriffen und so. Aber manchmal waren halt Leute, die waren mittelmäßig und ich strebe da schon ein bisschen nach Exzellenz. Nämlich nicht im Sinne von höchster Leistung von den Kindern zu, also das auch fordern, aber jetzt nicht Exzellenz im Sinne von Eliteschule. Aber ich finde, wir brauchen die besten Lehrer und Lehrerinnen. Und wenn ich da jemand habe, der so mittelmäßig dahin plätschert, dann muss ich ihn ja nicht rausschmeißen, aber ich kann fürs nächste Jahr die Stelle einfach neu ausschreiben. Die Person kann sich bewerben, aber auch andere Leute können sich bewerben und vielleicht ist da jemand, der dann doch besser passt.
Die Anforderungen sind ja sehr, sehr hoch, vor allem in der Unterstufe, weil in der Unterstufe ja schon dadurch, dass 30% nicht AHS-reife Schülerinnen sind, die Klassen nicht allzu homogen sind. Mhm. Jetzt ist es so, dass in der neuesten Variante der Mittelschule es wiederum so ist, dass jetzt doch hier wieder Einstufungen gibt. Das heißt, das war ja so, in der IGS hat es damals die Leistungsgruppen gegeben, dann ist es so gewesen, dass das aufgehoben worden ist und jetzt ist eigentlich wieder ein Modell in der Unterstufe, wo man auch wieder so Einstufungen und spezielle Förderungen durchführt. Wie wird das gemacht?
Naja, das ist alles auch immer ein bisschen ein Politikum. Die Leistungsgruppen waren einige Zeit lang ganz was Böses, die auf keinen Fall irgendwie aufscheinen durften, auch dort, wo sie vielleicht sinnvoll gewesen wären. Gleichzeitig ist es so, dass eine wirklich permanente Zuschreibung, du bist gut, du bist schlecht, natürlich nicht in Ordnung ist. Und ich denke, man muss ein Mittelmaß finden. Man muss sich anschauen, was passt für die jeweilige Klasse, für den jeweiligen Schüler, Schülerin und dass man die Lehrerressourcen, ich sage das wirklich so, Personalressourcen, bestmöglich einsetzt. Angepasst an die Klassensituation, an die Schülerinnensituation.
Wenn man jetzt die Schüler homogen unterrichtet, dass man die eher Schwächeren zusammenlässt, dass das auch den Nachteil hat wiederum, dass die keine Guten dann sehen. Also wie wird das gehandhabt?
Genau, und gleichzeitig hat es auch für die Guten einen Nachteil, weil oft denkt man ja, die Guten sollen unter sich bleiben, damit die mal endlich Stoff machen und gescheit was lernen. Aber in Wahrheit geht es ja nicht darum. Die Welt von heute braucht keine Leute, die möglichst viel Vokabeln können oder möglichst viel Insekten in Biologie oder was auch immer, möglichst viel Fakten, möglichst viel Wissen, sondern da geht es um soziale Arbeit. Und ich denke mir, das nutzt allen. Es nutzt den Guten, um jetzt diese Zuschreibung beizubehalten, auch mit Schlechten zusammen zu arbeiten, weil sie lernen, aus ihrer Blase rauszukommen, zu sehen, wie die Menschheit denn so beschaffen ist, was es für Kinder gibt, denen sie helfen können. Und ich glaube, dieses soziale Lernen, dieses Miteinander ist viel wertvoller als eine Einzelleistungsgruppe, wo eben viel Vokabeln und noch mehr Stoff gemacht wird.
Und wie wird es jetzt konkret gehandhabt? Sind jetzt trotzdem manchmal die unter sich auch die schwächeren Schüler? Wie wird das in der Unterstufe jetzt gemacht?
Wie gesagt, das ist von Fall zu Fall verschieden. Aha. Ja, die sind auch manchmal unter sich. Also wenn es jetzt darum geht, wirklich eine Gruppe von schwachen Schülerinnen und Schülern zu fördern, vorzubereiten auf irgendeine Arbeit, dann nimmt man die mal raus und macht mit denen was. Und konkret überlegen wir jetzt in der vierten Klasse dann nach Semester auch ein bisschen eine Trennung einzuführen, für die vorhaben, in eine Oberstufe bei uns oder an eine BHS oder so zu gehen. Und die an eine Lehrstelle machen wollen, sowas in der Richtung, dass man die trennt und eben entsprechend vorbereitet. Aber das ist etwas, was ständig im Fluss ist.
Das heißt, man will auf keinen Fall in dieses alte Muster der Leistungsgruppen, wo man sozusagen verurteilt ist, dann immer in der dritten zu bleiben.
Genau.
Das will man also aufheben. Und das ist, glaube ich, auch im Schulleitbild steht auch nichts drinnen eigentlich von diesen Einstufungen oder so. Das ist eher etwas, was so
fließend
und nicht so konkret ist und aber doch als Fördermaßnahme halt angeboten wird.
Und es kann sich auch ändern. Es kann sein, dass ein Kind ein schweres psychologisches Erlebnis hat, irgendwie ein traumatisches Erlebnis, plötzlich komplett zusammenbricht, die Schule wird nebensächlich und dann ist er plötzlich schlecht. Und das überwindet er wieder und dann ist er wieder gut. Das heißt, das ist dynamisch. Und gleichzeitig könnte es auch sein, dass jemand am Anfang wirklich schlechte Leistung bringt, weil er zum Beispiel nicht Deutsch als Muttersprache hat, erst kurz in Österreich ist, noch kaum einen Satz versteht. Natürlich wird er schlechte Noten haben, aber vielleicht ist er enorm gescheit, lernt schnell die Sprache und ist dann plötzlich gut. Also nochmal, das ist eine Dynamik und auf die reagieren wir und das ist unser Job.
Wie sehen Sie denn das mit den Schülern, die zunehmender Zahl mit Migrationshintergrund an die Schule kommen? Ist das eher eine Belastung oder ist das auch eine Herausforderung, die auch Vorteile bringen kann?
Es ist eine Herausforderung, ja, aber die kann Vorteile bringen. Und ich denke mir, natürlich ist die Frage, wie hoch die Zahl ist. Aber grundsätzlich halte ich es für eine Bereicherung, weil Kinder, die zum Beispiel jetzt Arabisch sprechen oder Farsi, das ist auch eine wertvolle Sprache. Und man muss halt mit denen arbeiten, man muss schauen, dass man die Aufgabenstellungen anpasst und gleichzeitig müssen sie Deutsch lernen. Das passiert ja auch. Und wie gesagt, das halte ich als gute Chance, denn die Gesellschaft ist vielschichtig. Wir haben eine Multikulti-Gesellschaft, das ist Positives. Das will ich auch in der Schule so nutzen.
Würden Sie sagen, dass es in der Oberstufe oder in der Unterstufe einen stärkeren Schülerandrang gibt? Oder ist das in beiden Bereichen gleich? Und wie würden Sie das einschätzen?
Nein, das ist in der Unterstufe viel stärker, was schon mal daran liegt, also zum einen, dass es einfach viele Kinder in Leasing gibt, aber zum anderen, dass unser Schulmodell hier wirklich einzigartig ist und praktisch alle hinwollen, weil die Leute wissen, mein Kind ist vielleicht jetzt ein guter Schüler, eine gute Schülerin, aber was ist, wenn die in einem Fach nicht so gut ist? In einer klassischen AS gibt es dann Schwierigkeiten. Dann kann es sein, dass man wiederholen muss, die Schule verlassen muss, und die Leute wissen, bei uns ist das nicht der Fall. Bei uns wird man aufgefangen, auch wenn man irgendwo nicht so gut ist.
Wie machen Sie das jetzt, wenn so viele Bewerbungen sind? Wie wählen Sie da aus?
Oh, das ist schwierig. Also ich meine, es ist eigentlich ganz leicht, aber für mich ist es schwierig, weil die Auswahl, das Auswahlkriterium ist A, Geschwisterkinder, die nehmen wir, und dann schauen wir nach der Wohnortnähe. Und eigentlich ist das, es ist ein objektives Kriterium und ein faires, aber eigentlich ist es schlecht, weil man kann nicht drauf schauen, welches Kind verdient einen Platz bei uns, weil woran will man das festmachen? Das heißt, wir messen ganz einfach mit Google Maps die Entfernung und danach wählen wir aus.
In der Oberstufe ist es also der Andrang nicht so groß, und worauf führen Sie das zurück?
Er ist schon auch groß, aber bei weitem nicht so wie in der Unterstufe. Ich führe das darauf zurück, dass die Kinder, die in einer AHS-Unterstufe sind, tendenziell einfach mal bleiben. Sie kennen die Schule, sie kennen die Lehrerin, sie kennen die Freunde, und wenn dort nicht irgendein wirklicher Grund ist, dass sie weggehen, bleiben sie dort. Das heißt, es kommen Kinder, die in einer AHS-Unterstufe nur zu einem geringen Teil zu uns, und die, die aus Mittelschulen kommen, die haben oft die Voraussetzungen nicht. Die würden gern kommen, aber die haben einfach wirklich zu wenig gelernt, um in einer Oberstufe zu bestehen.
Jetzt ist es so, dass die Anton-Krieger-Gasse eben 50 Jahre alt wird und eine große Feier da stattfinden wird. Was ist denn da genau geplant?
Naja, das Programm, das kann ich schon mal verraten, wird jetzt nicht besonders innovativ sein. Es wird eine Begrüßung geben, natürlich mit Größen aus Wissenschaft, Politik, aber auch ehemalige Schülerinnen, die es weit gebracht haben, auch die begrüßen. Und dann wollen wir in zwei Talkshows, einmal eine eher ernste rund um das Thema Bildungspolitik und eine eher humoristische rund um das Thema Schulalltag, ehemalige Schülerinnen, Eltern, Lehrerinnen aus allen Generationen zusammenbringen. Also von Jugendlichen, muss man sagen, die jetzt vor kurzem maturiert haben, bis zu Menschen, die in den ersten Matura-Jahrgängen waren. Und diese diskutieren dann einmal eben über eher schulpolitische Belange und einmal über ihren Schulalltag. Dazu wird es ein Kabarett geben von ehemaligen Lehrerinnen und Lehrern, also nicht nur ehemaligen, aber vor allem die Geschichte der Schule hoffentlich humoristisch aufarbeiten. Eine Videoshow wird es geben, einen Film, Musikbeiträge und natürlich ein ganzes Drumherum, wo auch am Tag davor mit den Kindern gefeiert wird.
Wenn ich es richtig verstanden habe, sind alle eingeladen zu diesem Event. Das heißt also, jeder, der Lust hat, kann da hingehen, wenn er sich eine Karte im Sekretariat abholt.
Genau, die Karten sind deshalb da, damit wir wissen, wie viele Leute dann kommen, und sollte die Zahl zu groß werden, müssen wir dann irgendwann schauen, wie wir damit umgehen. Aber ja, ist offen für alle.
Wenn Sie jetzt überlegen, jetzt auf die 50 Jahre hinaus, Sie werden ja noch lang Schulleiter sein an dieser Schule, der längst dienende, weil die letzten Schulleiter, soweit ich den Überblick habe, haben alle so zwischen 12 und 13 Jahren gedient. Das haben Sie jetzt schon bald erreicht, und Sie haben noch gut 15 Jahre vor sich. Wollen Sie, erste Frage, mal das auf alle Fälle fertig machen, oder denken Sie dann doch vielleicht an einen Ausstieg und einen Aufstieg irgendwo anders hin, oder wollen Sie in der Anton-Krieger-Gasse in Pension gehen?
Also Aufstieg würde ich gar nicht sagen, weil die klassischen Aufstiegsmöglichkeiten, die Direktorinnen haben in die Bildungssektion, ins Ministerium, das sehe ich nicht als Aufstieg. Wenn ich überlege, in irgendeinem Büro zu arbeiten, anstatt hier umgeben von Kindern, von Menschen, das ist kein Aufstieg. Eigentlich will ich bleiben. Es hat mir, wie ich begonnen habe, mein damaliger Landesinspektor gesagt, du bist schon jung für diese Position. Ich habe gesagt, naja, warum, es ist ja nichts dabei und so. Aber was er gemeint hat, ist, dass es für eine Schule gut ist, wenn die Leitung nicht zu lange fix ist. Für die Schule wäre es, glaube ich, tatsächlich gut, oder generell für Schulen wäre es gut, wenn circa alle 10 Jahre ein Wechsel der Leitung passiert, einfach um frischen Wind auch an die Spitze zu holen. Trotzdem bin ich zu gerne hier, dass ich mich diesen Druck beuge, und also Druck ist es nicht, aber diesen ungeschriebenen Gesetz beuge. Also eigentlich habe ich vor, zu bleiben.
Was haben Sie da jetzt noch vor? Das sind ja doch noch so geschätzte 15 Jahre, die Sie da vor sich haben, also länger als Sie jetzt schon waren. Gibt es so bestimmte Ziele, die Sie sagen, das möchte ich noch gerne erreichen?
Ja, aber wobei auch das wieder fließend ist, denn viele Herausforderungen kommen ja von außen. Also ich bin nicht an die Schule gekommen und ich finde, das sollten Schulleiterinnen generell nicht an die Schule kommen mit dem Ziel, ich will jetzt das umkrempeln, sondern eigentlich schauen, was braucht die Schule, welche Herausforderungen ergeben sich und darauf zu reagieren. Also an sich habe ich einen sehr reaktiven Job und nicht bisschen proaktiv und nicht so aktiv. Und die Herausforderungen, die die Gesellschaft, die Menschheit eigentlich an die Schülerinnen, an die jungen Menschen stellt, auf die will ich reagieren. Und die werden sich rasant ändern. Also ich glaube nicht, dass Schulleitung irgendwann langweilig werden kann.
Auf keinen Fall, weil das größte Problem, das Sie, glaube ich, haben, ist die KI. Kannst du da schon eine Idee, wie Sie damit umgehen werden?
Ja, wobei ich glaube nicht, dass das größte Problem ist. Ich glaube, es ist schon eine große Herausforderung, aber ich finde, da bin nicht ich gefordert, sondern da sind die Leute gefordert, die woanders sitzen und dafür bezahlt werden. Denn ich denke, Schule muss radikal neu gedacht werden. Momentan reproduzieren wir sehr viel Dinge, die eine KI kann. Und die Frage ist, wie notwendig ist das? Wenn ich daran denke, dass man in 10 Jahren vielleicht keine Sprache mehr lernen können muss, weil das alles automatisch passiert, dann kann man natürlich darüber lamentieren, aber man kann auch sagen, schön, dann lernen wir doch was anderes. Und wenn es die Frage ist, ob wir Texte schreiben und reproduzieren, wie wir es und unsere Eltern schon getan haben, und das in Zukunft eine KI macht, brauchen wir das oder haben wir nicht Zeit für andere schöne Dinge? Also ich sehe das als Chance, ein bisschen sogar als Befreiungsschlag, Dinge, die niemand so richtig mag, loszuwerden und was anderes zu machen. Leicht ist das nicht, weil wir können nicht sagen, schreiben wir keine Texte, weil das Textschreiben und das Formulieren von Argumenten schon wichtig ist. Aber ich denke, da muss sich Schule wirklich radikal umstellen und da sind klügere Leute gefordert.
Das ist insofern eine Herkulesaufgabe, weil wenn sich Schule ändern soll, dann müssen sich ja die Lehrer ändern auch. Und es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, dass Lehrer ihre Haltungen und ihre Skills, die sie haben, so anpassen können an die neuen Bedingungen.
Ja, wobei ich glaube, da sind wir jetzt, Anton Kriegergasse meine ich, gut aufgestellt, dadurch, dass wir so viele junge Leute haben, die eigentlich noch relativ, naja, wie soll ich sagen, unformiert sind, die noch nicht wirklich spezielle Mindsets haben. Und wenn sich die Gesetze ändern, und ich finde, die müssen sich ändern, die Vorgaben ändern, ich nenne jetzt Matura ganz konkret, wenn sich die ändern, dann kann man schnell reagieren. Wenn die Matura eben fordert, dass man mit Textsorten umgeht, um jetzt bei einem Beispiel zu bleiben, dann müssen wir diese Textsorten trainieren und das kann die KI. Das ist wirklich die Frage, arbeiten wir daran, denen was beizubringen oder arbeiten wir nur mehr daran, zu schauen, dass die nicht zu schummeln? Und letzteres ist sinnlos in meinen Augen. Aber ich glaube, wenn sich die Gesetze ändern und da sind andere Personen gefragt, dann werden die Lehrer das gut können.
Also Sie schauen sehr positiv in die Zukunft.
Was das angeht, ja. Also deswegen habe ich vorher gesagt, die KI sehe ich nicht als das größte Problem. Ich sehe es als Herausforderung, aber ich sehe es positiv.
Und das ist natürlich jetzt noch eine spannende letzte Frage. Was sehen Sie als größtes Problem?
Ein ähnliches Themenfeld, die Handys. Die Tatsache, dass die Kinder und Jugendlichen und auch Erwachsenen eigentlich immer mehr Zeit an den Handys verbringen, nicht per se schlecht, das sind nützliche Dinge und die können viel, aber einerseits das Suchtverhalten, was immer stärker wird und andererseits die Fülle an Informationen, die auf die Menschen hereinschwappt, die in kürzester Zeit mehr sehen, als früher Menschen im ganzen Leben gesehen haben, die Inhalte sehen, wenn sie die nach 3 Sekunden langweilig finden, wischen sie weg und haben den nächsten, das heißt die Aufmerksamkeitsspanne sinkt. Und damit umzugehen, das ist, glaube ich, das größte Problem, das nicht nur wir als Schule, sondern die ganze Gesellschaft haben wird.
Der Verzweiflungsakt wäre, dass man Handys an Schulen verbietet. Ist die Frage, ob das die Lösung ist, dass die Lösung des Problems ist.
Nein, weil die Kinder müssen ja lernen, damit umzugehen. Es gibt Handys. Ich glaube dennoch, dass wir die Handys an den Schulen insofern verbieten sollen. Wir wollen mit Medien arbeiten. Sie sollen lernen, mit Tablets zu arbeiten. Sie sollen lernen, die Dinger sinnvoll zu nutzen. Aber das Problem ist ja, dass sie jede Pause, jede Gelegenheit, jeden Klogang, alles nutzen, um schnell am Handy irgendein Spiel, irgendeine Social Media oder sonst was zu machen. Und abgesehen von den Dingen, die ich vorher erwähnt habe, auch das Cybermobbing-Problem natürlich ein enormes ist. Und ich glaube, sie sollen schon lernen, das soll Schule schon beibringen, dass man ein paar Stunden das Handy einfach nicht angreifen muss.
Zum Abschluss jetzt noch kurz unseren Fragebogen, damit wir Sie besser kennenlernen können. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
Relativ breit gestreut, ich höre gern 80er, Rock, Pop, Verschiedenes.
Und gibt es bevorzugtes Filmgenre, das Sie haben?
Eigentlich nicht. Ich bin gar kein großer Filmschauer. Science Fiction mag ich ganz gern, aber spezielle Filme oder so kann ich nicht nennen.
Okay. Und Bücher?
Auch hier wieder Science Fiction lese ich gerne, ohne hier auch spezielle Bücher oder ein spezielles Lieblingsbuch zu haben.
Haben Sie eine Lieblingsspeise?
Ich esse gern, auch wieder keine konkrete, aber ich esse gern alles, was aus der Pfanne kommt, gern viel Gemüse. Und eigentlich esse ich, wenn es mir nicht wirklich vor die Nase gestellt wird, auch kein Fleisch.
Also schon sehr gesund und bewusst eigentlich.
Ne? Ja, ja, schon. Aber es schmeckt mir auch.
Das ist gut. Deine bevorzugte Farbe?
Blau.
Ein Lokal, das Sie empfehlen könnten? Oder
was Sie von Ihnen? Ich will jetzt hier keine Werbung machen, ja, aber ich mag gern so kleine, heimelige Lokale. Jetzt nenne ich doch vielleicht eines, Bill und Schnauzer, eine ganz kleine Brauerei im tiefsten 10. Bezirk. Sehr gemütlich.
Ja, das ist ein guter Tipp. Wenn Sie auf Urlaub fahren, wohin fahren Sie da gern?
Ich bleibe weiterhin vage. Ich nenne jetzt nicht einen Ort, wo ich hinfahre, aber ich bin gern also in Österreich oder zumindest in der Nähe. Ich mag weite Reisen nicht, das ist mir schade um die Reisezeit. Und ich bin gern in den Bergen oder an Seen.
Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin?
Spontan, da habe ich jetzt zu lange überlegt. Humorvoll, ja, kreativ.
Ja. Gibt es ein Lebensmotto, das Sie haben?
Ja, also man könnte jetzt mal ein bisschen was Klassisches sagen. Carpe Diem ist eines, das mir sehr gut gefällt. Aber nicht nur, vielleicht auch Metron Ariston, alles in Maßen, sowas in der Richtung.
Mhm. Gibt es einen Prominenten, mit dem Sie gerne einen Tag verbringen würden?
Fällt mir kein speziell ein.
Nicht einmal ein bekannter Physiker oder so.
Der nicht mal ein bekannter ist. Physiker,
Wo sehen Sie sich in 20 Jahren?
Naja, in Pension in 20 Jahren, aber hoffentlich auf ein erfülltes Leben. Zurückblicken will ich gar nicht sagen, weil ich hoffe, dass da noch viele Jahre vor mir liegen. Aber zumindest, dass ich in der Schule das, was ich erreichen will, wollte, werden, weil man weiß ja noch gar nicht, was kommt, erreichen werden will, dass ich das dann alles erreicht oder zumindest einigermaßen gut bewältigt habe.
Da wünsche ich Ihnen das Allerbeste dafür und vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.